Halt, stopp, bevor es losgeht. Diese Folge wird euch präsentiert von der Volksbank in Ostwestfalen.
Und die Volksbank hat gerade ein richtig schönes Projekt laufen. Es heißt Gemeinsam statt einsam. Das Beste, jede und jeder kann ganz einfach mitmachen. Alles, was ihr braucht, ist ein selbstgebastelter Weihnachtsstern. Vorlagen findet ihr in den Volksbank-Geschäftsstellen und auf der Website. Oder ihr legt einfach selbst kreativ los und bastelt euren Stern frei Hand. Wenn euer Stern fertig ist, bringt ihr ihn bis zum 19. Dezember in eine Geschäftsstelle der Volksbank in Ostwestfalen. Und jetzt der wichtigste Teil. Für jeden abgegebenen Stern spendet die Volksbank 2 Euro an die Telefonseelsorge hier in der Region. Die leisten wirklich wichtige Arbeit. Sie sind da, wenn sonst niemand da ist. Rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Da wird zugehört, getröstet und auch ganz praktisch geholfen. Gerade in der Weihnachtszeit bedeutet das vielen Menschen sehr viel. Also, werdet kreativ, bastelt einen Stern und tut damit richtig was Gutes. Alle Infos findet ihr auf Volksbank in ostwestfalen.de/Weihnachten oder direkt in den Geschäftsstellen. Und jetzt viel Spaß mit Plan B.
Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Paul Hoffmann.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Mein Bielefeld-Geräusch ist die Schüko-Arena. Wir wohnen 2 Kilometer entfernt. Wir hören es jedes Heimspiel und sind auch regelmäßig zu Gast. Das ist ganz klar das Bielefeld-Geräusch.
Mein Bielefeld-Platz.
Da gibt es eigentlich 2 Plätze. Einmal der Teutoburger Wald. Ich laufe sehr viel. Das ist für mich ein unglaublich großer Erholungsfaktor. Und gleichzeitig auch der Tierpark in Olderdissen. Ist auch mit der Familie dort am Wochenende zu Gast zu sein, ist auch richtig schön.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Sehr, sehr großer Zusammenhalt, sehr viel Kraft, sehr viel Energie in der Stadt. Und ich glaube, das ist Bielefeld für mich.
Herr Hoffmann, ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Freut mich sehr, heute zu Gast zu sein.
Es freut mich auch sehr, dass Sie hier sind. Sie sind ja kein Bielefelder Urgestein, das muss man mal so sagen. Sie sind einer von denen, die sich die Stadt erschließen, weil der Beruf sie in die Region verschlagen hat. Sie sind Niederlassungsleiter der Unternehmensgruppe UKA. Ganz vereinfacht gesagt, beschäftigen Sie sich mit erneuerbaren Energien. Wie sind Sie nach Bielefeld gekommen?
Ich bin 2018 nach Bielefeld gekommen im Zuge des Unternehmenswachstums. Wir sind inzwischen jetzt 25 Jahre alt. Ich bin mit dem Unternehmen gewachsen. Wir sind in Meißen beheimatet. Ist eigentlich ein mittelständisches sächsisches Unternehmen und hatten in den Jahren 15 und 16 entschieden, uns auch in den westdeutschen Bundesländern letztendlich zu vergrößern, den Markt zu erschließen, dort inzwischen Energieparks zu entwickeln, nicht nur Windparks, sondern auch PV-Parks im Außenbereich. Energiespeicher gehört in der Zukunft mit dazu. Und da wollten wir auch lokal präsent sein in den Projektregionen, da kurze Wege haben und haben uns dafür entschieden, in Bielefeld einen Standort aufzumachen.
Wie stelle ich mir das vor? Irgendwann kam dann der Anruf und da hat jemand gesagt, Paul, hör mal, wie sieht das denn aus? Kannst du dir mal vorstellen, nach Bielefeld zu gehen? Wie war das dann? Mussten sie erst mal gucken, wo ist denn dieses Bielefeld? Was war das? Was waren die ersten Gedanken? Wie war das?
Ja, also im ersten Moment, also es gab keinen Anruf. Intern war es so, dass ich im Unternehmen, ich hatte als Praktikant begonnen und bin dann auch durch einzelne Fachbereiche im Unternehmen letztendlich gewandert, konnte mich da entwickeln, auch in eine Führungsposition rein. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich einen Teil Genehmigungsverfahren, hatte ich damals betreut, habe ich jetzt lang genug gemacht. Ich hatte Interesse an einer neuen Aufgabe und war da auch sehr eng mit dem Gesellschafter im Austausch, wo ich auch eine quasi private Verbindung hin habe. Und der hatte dann so ein bisschen die Tür geöffnet, das im Unternehmen platziert und mir diese Möglichkeit geboten. Ja, der erste Moment war, man googelt mal, wo Bielefeld ist. Es waren auch noch andere Städte in der Diskussion, wo wir halt geguckt haben, was jetzt für das Unternehmen die beste Lösung ist. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass es Bielefeld geworden ist. Wir haben eine ideale Voraussetzung.
Was wäre es alternativ? Was wären es für Städte gewesen?
Also Paderborn war noch in der Diskussion.
Ja.
Genau. Und Kassel hatten wir auch noch diskutiert. Und am Ende ist es dann zum Glück Bielefeld geworden.
Oh, ich glaube, das ist ganz gut. Kassel soll nicht so hübsch sein, aber ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, Also Bielefeld hat schon sehr, sehr viel zu bieten, ne? Was ja. jetzt, ich glaube, jetzt an Unternehmen, an, hatte ich ja schon gesagt, an Kraft hier gibt. Wir haben hier sehr gutes Personal gefunden, sehr gute Strukturen. Mhm. Und jetzt auch die Stadt an sich hat ja sehr, sehr viel zu bieten. Gerade der grüne Anteil, was Erholungsfaktoren ja. angeht, das ist schon alles super hier.
Sie kommen ursprünglich aus Dresden. Was würden Sie sagen, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen Dresden und Bielefeld?
Ja, ich glaube, wenn man aus Dresden kommt, ist jede andere Stadt erstmal so ein kleiner Kulturschock. Ne? Wir sind in Dresden mit sehr, sehr große Kulturgeschichte. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Was jetzt so die Menschen angeht, habe ich gar keinen großen Unterschied gespürt. Ich glaube, mhm. die Sachsen und die Ostwestfalen, das ist gar nicht so weit auseinander weg. Am Anfang so ein bisschen mürrisch, so wirkt das immer auf mich im ersten Moment, aber dann doch ganz herzlich und ganz eng im Austausch, sehr, sehr hilfsbereit. Also da ist gar nicht so ein großer Unterschied für mich spürbar gewesen. Da habe ich mich auch schnell wieder zu Hause gefühlt. Inzwischen ist es ja auch mein neues Zuhause, meine zweite Heimat. Mhm. Und das passt. Also kulturell, das war schon die größte Veränderung.
Ne? Ja.
Da musste man erstmal das verdauen können.
Ja, gut, Sie sind natürlich in Dresden da wirklich verwöhnt, ne? Ja. Also das ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt. Wobei ich sagen muss, Bielefeld ja auch, Sie haben es gerade auch selbst schon gesagt, wahnsinnig viel zu bieten hat. Mhm. Wenn man sich entscheidet, beruflich die Stadt zu wechseln, dann stelle ich mir das schon herausfordernd vor. Also ich kenne es, wenn man wegen der Liebe die Stadt wechselt, dann hat man ja zumindest ein bisschen Anschluss. Aber beruflich, wie haben Sie denn Ihre ersten Schritte so gemacht?
Also für mich war es eine große Herausforderung. Ich bin quasi, ich habe das komplette private Umfeld in Dresden, Freundeskreis, Familie. Mhm. Damals Freundin, inzwischen jetzt die Frau, ist mit nach Bielefeld gekommen. Unser Sohn ist jetzt inzwischen hier geboren.
Sie haben einen kleinen Bielefelder zu Hause.
Ja, kleinen Bielefelder. Eine Bielefelderin ist im Anmarsch.
Oh, wie schön, toll.
Wenn alles klappt, dann werden wir im April das zweite Mal Eltern.
Oh, toll.
Genau, also das war eine große Herausforderung, also Freundeskreis, Familie hinter sich zu lassen. Aber für mich war es dann auch nach reiflicher Überlegung auch ein sinnvoller Schritt, weil es mich persönlich das extrem weiterentwickelt, auch also die sowohl die Familienblase als auch die Unternehmensblase mal zu verlassen und von draußen drauf zu schauen, hat mich sehr, sehr weitergebracht. Also da würde ich den Schritt auf jeden Fall wieder gehen. Aber die Herausforderung, die war schon enorm. Ich habe am Anfang in der Aufbauphase, ich war weit weg vom Mutterkonzern, musste hier alles bei Null aufbauen, habe auch viele Fehler gemacht. Ne? Das gehört, glaube ich, mit dazu, dass man Erfahrung sammelt. Und jetzt dann mit dem Team, was wir inzwischen haben, mit den Projekten, was wir hier am Portfolio aufgebaut haben, das ist schon eine enorme Leistung jetzt über die 8 Jahre, die wir hier sind.
Was sind das für Fehler, wo Sie sagen, oh, naja, jetzt 8 Jahre später, so reflektierend würde ich sagen, mache ich jetzt nochmal anders?
Ja, ich glaube, jetzt, wenn ich mich vor 8 Jahren mit dem Paul, den ich jetzt bin, glaube ich, da vergleiche, das ist für mich persönlich auch eine enorme Weiterentwicklung, dass ich da auch viel offener geworden bin im Umgang mit allen, mit dem Team. Und ja, ich glaube, gerade so Führung kann man auch viel falsch machen, wenn man allein ist, wenn man keinen so ein Stück weit auch am Anfang hat, der einen da unterstützt, mit an die Hand nimmt. Da ist nicht alles ideal gelaufen, hängt auch mit dem Personal zusammen, was man sich dann aussucht, was man dann um sich hat. Da musste ich meine Erfahrungen sammeln, die mir jetzt im Nachhinein aber auch sehr geholfen und sehr gut tun.
Das sind Lernprozesse, ne? Und super wichtig einfach. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben die Unternehmensblase verlassen, Sie haben die Familienblase verlassen. Das ist ja auch erstmal, ja, ist halt einfach ein Schritt auch, ne? Also waren Sie vorher sehr behütet in Ihrem Umfeld und sind dann so ein bisschen wie Indiana Jones rausgegangen in die große, weite Welt nach Bielefeld?
Ja, Indiana Jones ist ein schönes Bild. Ich glaub nicht ganz so wild. Da war ich jetzt noch nie der Typ. Aber am Ende war es so. Ne? Ich habe eigentlich die Komfortzone selten verlassen. War immer quasi im familiären Umfeld unterwegs. Sowohl jetzt im schulischen Bereich, dann auch im Studium habe ich in Dresden studiert. Und dann halt über den Gesellschafter bin ich dann im Unternehmen gelandet. Mhm. Ne? Und das war immer Komfortzone. Ich hatte alles um mich rum. Und deswegen war es, glaube ich, für mich persönlich dann auch ein guter und richtiger Schritt, das einmal zu verlassen. Und
Gerade für jemanden, der, also Sie wirken auf mich als jemand, der Sicherheit sehr zu schätzen weiß.
Ja, das stimmt.
Sie nicken. ist es ja nochmal so ein besonderer Schritt. Sind Sie so rückblickend stolz, dass Sie so mutig waren dann auch?
Das auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Aber es steht und fällt ja auch dann mit dem Erfolg, den man hat. Man weiß nicht, wie sich das Berufliche entwickelt und wie sich das Private entwickelt. Und ich habe es jetzt mit dem Beruflichen geschafft, dass wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Das Private klappt auch. Meine jetzige Frau ist nach 2 Jahren dann mit ihr hergezogen. Vorher bin ich immer gependelt.
Anstrengend.
Sehr anstrengend, kann ich bestätigen. Und jetzt mit dem Freundeskreis und Familie klappt das Zusammenspiel trotz der Distanz auch sehr gut. Ja. Das konnten wir uns alles erhalten. Und das jetzt rückblicken, würde ich ganz klar sagen, war es die richtige Entscheidung.
Cooler Move.
Ja. Ja. Danke.
Ja, finde ich toll. Haben Sie Freundschaften schließen können hier?
Ja, der Fokus lag hier immer auf der Arbeit, ja. Das muss man ganz klar so sagen, aber inzwischen haben sich auch Freundschaften entwickelt. Wir sind jetzt nicht jetzt so den großen Blumenstrauß an Freundschaften pflegen, das sind wir jetzt nicht, aber wir haben jetzt hier schon einige freundschaftliche Beziehungen auch aufbauen können, die wir pflegen und fahren damit ganz gut.
Ja, ich finde das so enorm. Sie sind jetzt wie alt?
Bin letztes Jahr 40 geworden.
Ja, genau. Ich bin Mitte 40 und wenn man dann anfängt, nochmal so ein Netzwerk neu aufzubauen, auf der einen Seite ist das auch ein bisschen furchteinflößend, weil einfach so, man muss nochmal so von null anfangen. Ja. Auf der anderen Seite auch super spannend. Also für mich fühlt sich das ein bisschen an wie so eine neue Pubertät. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das man musste das nochmal neu lernen. Ne?
Ja, irgendwie voll.
So, die Erfahrung haben wir auch gesammelt. Wir haben dann über Hobbys, letztendlich über die Kita jetzt von unserem Sohn, aber auch teilweise dann aus dem Beruflichen heraus jetzt dann nochmal neue Bekanntschaften schließen können, die sich dann zu Freundschaften entwickelt haben. Aber das ist auch schon ein bisschen Arbeit, gebe ich zu. Da muss man auch dranbleiben und das pflegen, damit sich das dann dahin entwickelt, ne?
Ja, und gerade wenn man ja vielleicht auch nicht so der extrovertierteste Mensch ist und nicht sagt, hallo, guten Tag, ich bin's, Paul Hoffmann, wer möchte heute Abend zum Grillen kommen, dann ist das ja nochmal eine andere Sache, ne?
Genau, der extrovertierte Typ bin ich nicht, ja. Ganz klar, na, ich bin da eher zurückhaltend, aber trotzdem, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Ja, schön. Sind Sie ein bisschen stolz auf die letzten 8 Jahre?
Ja, also da bin ich sehr stolz sogar. Jetzt haben wir vieles richtig gemacht. Jetzt müssen wir gucken, wie es dann, wenn man das jetzt in der 8-Jahres-Zeitscheibe sieht, wie die nächsten 8 Jahre werden. Das wird auch sehr spannend. Wir haben da jetzt auch einige Projekte noch vor der Brust, sowohl privat, dann mit dem Nachwuchs, der noch ansteht, als auch beruflich. Mhm. Dann viele Projekte hier in der Region umsetzen, die wir da uns aufgebaut haben. Und da bin ich gespannt, wie wenn man jetzt die Uhr nochmal 8 Jahre weiterdreht, wo wir dann stehen. Aber ich glaube, auf das, was wir bis jetzt geschafft haben, können wir stolz sein. Ja.
Zumal Sie sich ja auch beruflich mit einem Thema beschäftigen, was einfach wahnsinnig wichtig ist und immer wichtiger wird, erneuerbare Energien. Ein Teil Ihres Jobs wird auch sein, so stelle ich mir es vor, dass Sie sich mit denen auseinandersetzen, die skeptisch sind.
Genau, das ist definitiv so. Wir haben sehr viele Skeptiker. Wir sind ja sehr breit unterwegs, wenn wir jetzt die Projekte planen im Außenbereich. Wir haben viel mit Landeigentümern zu tun. Das sind so unsere ersten Ansprechpartner, wo man auch die ganz breite Masse findet von Skeptikern. Im Schlussfall vielleicht auch Verschwörungstheoretikern. Ne? Da ist die ganze Bandbreite der Gesellschaft, was wir jetzt auch aktuell gerade rund um die Politik in der Diskussion haben, findet man davor. Damit muss man sich auseinandersetzen. Da muss man auch gerade im Außendienst oft ein sehr dickes Fell haben, um das letztendlich auszuhalten. Aber man findet in der Regel dann auch Lösungen gemeinsam mit dem Partner vor Ort, wenn da die Voraussetzungen letztendlich stimmen.
Hilft Ihnen da Ihre Ruhe? Also ich nehme an, Sie sind jetzt nicht mehr viel im Außendienst unterwegs, aber ist das was Sie Ihrem Team vielleicht auch mitgeben Ruhe zu bewahren, mit Fakten zu arbeiten? Oder wie stelle ich mir das vor?
Das muss der Weg sein. Ne? Ich glaube jetzt, sich da auf emotionale Diskussionen einzulassen, dann die Diskussion kann man nicht gewinnen. Mit Fakten, gerade jetzt bei den etwas härteren Gesprächspartnern, ist es auch nicht immer leicht, dann durchzudringen. Man muss sich dann auf das Projekt beschränken, ne, dass man dann das Ziel letztendlich klar definiert, was man gemeinsam erreichen kann. Und dann muss man gucken, ob man dann das Commitment letztendlich des Flächengebers bis hin dann aber auch von Gutachtern, Behörden, alle, die letztendlich mit in das Zahnrad eingreifen, wenn es darum geht, so ein Projekt umzusetzen, dass man da überall die Zustimmung sich letztendlich ein Stück weit erkämpft, ist es ja, ne?
Ja. Frustriert Sie das manchmal, wenn Sie genau solche Gespräche führen müssen, weil, ne, ohne erneuerbare Energien werden wir nicht zurechtkommen in der Zukunft? Das ist Ihnen natürlich klar in Ihrem Job. Wie nehmen Sie das dann wahr, wenn dann Menschen da einfach so vielleicht stur sind oder skeptisch oder?
Ja, wir haben schon eine relativ hohe Ausfallquote, was so Projekte angeht. Also wir sind ein bisschen, das Scheitern sind wir auch gewöhnt, das müssen wir auch ein Stück weit aushalten. Wir werden nicht alle überzeugen können. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle mitnehmen. Das versuchen wir, ob es dann durch Einzelgespräche ist, durch Infoveranstaltungen, wir betreiben letztendlich viel Aufklärungsarbeit, was die Erneuerbaren angeht. Und versuchen so alle mit auf den Weg zu nehmen. Ne? Das Kernziel. Das ist auch manchmal frustrierend. Wir haben auch dann teilweise Termine, wo es ein bisschen unter die Gürtellinie geht, wo man dann so ein bisschen auch dann angegriffen wird. Da bin ich, glaube ich, dann, wie Sie es schon sagen, auch als ruhiger Unterstützer, manchmal nur im Hintergrund, manchmal mit vor Ort, dann auch mit sehr wichtig. Aber ja.
So ruhig und besonnen, wie sie wirken und ja auch zu sein scheinen, wenn es solche Gespräche gibt, die ja dann auch unter die Gürtellinie gehen, was macht das dann im Nachgang nochmal mit Ihnen?
Na, ich glaube, ich wirke äußerlich wirklich sehr ruhig, aber innerlich bin ich auch sehr emotional. Das ist so ein bisschen mein Weg. Ich habe mich ein Stück weit auch in diese ruhige Verhaltensweise rein entwickelt. Ich glaube, dass es halt am zielführendsten ist, da jetzt nicht emotional zu eskalieren, aber innerlich bin ich dann teilweise auch schon sehr aufgewühlt, muss das auch verarbeiten. Dann ist man im Nachgang, wir sprechen auch viel, wir werten es auch aus. Und dann müssen die Emotionen auch manchmal dann so raus, dass man sagt, was war das heute für ein verrückter Termin? Und dann, wenn man da mit Kollegen unterwegs war, dass man dann darüber spricht, das auswertet und ich glaube dann auch verarbeitet. Mhm. Das muss dann einfach sein. Sonst, ich glaube, so alles in sich reinfressen ist keine Option.
Das fand ich, war jetzt gerade eine ganz spannende Formulierung. Ich habe mich in diese ruhige Art hineinentwickelt. Wie war das denn vorher, bevor Sie es in diese ruhige Art geschafft haben?
Das hängt ein bisschen mit meinem Lebensweg zusammen. Ich bin in Dresden, wo ich jetzt in die Oberstufe letztendlich gegangen bin, bin ich ins Sportgymnasium gewechselt. Also ich bin vom Typ her auch so ein kleiner Wettkämpfer. Und musste mich damals entscheiden, ob ich Hockeyspieler werde oder Schachspieler.
Ach.
Und ich habe mich damals, um dann in Dresden am Sportgymnasium sein zu können, für den Schachsport entschieden. Und ja, da bin ich auch sehr emotional unterwegs gewesen. Das Schach ist ja, kann man jetzt streiten, ob es Sport ist, gibt sehr viele Diskussionen darüber, aber jetzt, wenn sich dann zwei Menschen gegenüber sitzen und ein Stück weit auch die Spielsteine für sich sprechen lassen, das geht dann oft schon innerlich auch sehr emotional zu, wenn die Köpfe ein Stück weit gegeneinander kämpfen. Und da war ich sehr, sehr emotional, auch in dieser Zeit bis ins Studium rein, habe ich sehr, sehr viel für das Schach getan. Habe mir dann auch im Studium durch Teilnahme an Wettkämpfen das ein oder andere dann dazu verdienen können.
Ach, guck mal, das ist ja spannend.
Und darüber auch einen der beiden Gesellschafter der UKA kennengelernt, mit dem ich jetzt heute noch in der Bundesligamannschaft spiele.
Ach, was.
Und ja, so mein Weg letztendlich zur UKA gegangen bin.
Also ist Schach eigentlich für Sie so ein richtig elementares Ding in Ihrem Leben?
Genau, ich habe in der zweiten Klasse bin ich so ein bisschen über die Grundschule damals, über den Hort in den Schachsport reingekommen. Mein Vater hat es mir beigebracht. Mhm. Hat sich das dann so entwickelt. Dann übers Sportgymnasium ist es zum Leistungsprinzip gewechselt. Also da gab es dann auch unter der Woche hatten wir 10 Stunden Training, am Wochenende immer Wettkämpfe und das ging dann bis in die Oberstufe rein. Also hat mich mehrere Jahre sehr intensiv begleitet. Mhm. Ich habe heute auch den Titel, es gibt ja mehrere Titel im Schach, den Großmeister, ich glaube, das ist ein Begriff. Mhm. Ich habe einen Titel weiter unten, das ist der internationale Meister, den man da verliehen bekommt. Das ist ein bisschen vergleichbar mit, als wenn man jetzt die Universitätskarriere sieht mit Professor und Doktor. Da habe ich dann das Level des internationalen Meisters und das ist schon vergleichbar, was man da betreiben muss, um dieses Level zu schaffen, wie mit einem Studium, ne, wo man mehrere Jahre investieren muss, auf das Level zu kommen.
Sie sind Dr. Schach?
Ja, so würde ich mich jetzt vielleicht nicht nach außen bezeichnen, aber so, um da vielleicht einen Einblick zu geben, was man da auch leisten muss.
Ja. Ich sitze da ganz staunend davor, wenn ich so Partien mal im Fernsehen sehe und dann sehe ich diese beiden Menschen, die vor diesem Brett sitzen und überlegen. Und ich denke immer, was geht denn denen vor? Was passiert denn da? Also ich habe Schach nie begriffen, haben mir auch nie ernsthaft Mühe gegeben. Ich finde das unglaublich beeindruckend, wenn man ja auch so weit nach vorne denken muss, ne?
Es ist, also die größte Herausforderung im Schach ist vielleicht gar nicht so das weit denken, weil wenn man jetzt auf dem Bundesliga-Niveau spielt, ist es jetzt, wenn man eine einfache Stellung hat, kann man auch weit denken. Dann ist das Bild ist quasi klar. Die größte Herausforderung für mich ist eigentlich, und das hat mir auch im Berufsleben sehr geholfen, ist diese ständige Entscheidung treffen. Man hat eine Bedenkzeit, die variiert auch ein bisschen, je nachdem, wenn man jetzt in der Bundesliga spielt oder im Wettkampf, gibt es dann unterschiedliche Spielzeiten, die man dann zur Verfügung hat oder Bedenkzeiten. Und man muss quasi im Rahmen dieser Bedenkzeit die Partie absolvieren und dann für jeden Zug Entscheidung treffen, was ich als nächstes ziehe. Und dieses Gefühl quasi, wenn ich jetzt einen falschen Zug mache, dann wird mein Gegenüber das bestrafen und ich verliere die Partie. Gerade wenn ich vielleicht schon 4-5 Stunden da gesessen habe, gearbeitet habe, dann mache ich einen Fehler und verliere die Partie. Dann würde ich jetzt die Brücke nochmal zurückschlagen, dann kann man schon sehr emotional werden. Ja. Natürlich ärgert man sich dann in der Regel über sich selbst. Mhm. Man ist auch für sich selbst verantwortlich. Aber dieses permanente Entscheidung treffen, das ist schon die größte Herausforderung. Es geht immer mit auch Verunsicherung einher, weil man ja das Spiel nicht komplett durchschaut. Keiner.
Krass. Heißt also, Sie müssen sich bei jedem Zug im Klaren sein.
Man macht sich zu jedem Zug ein ganz klares Bild. Man hat die Eröffnungsphase, die man in der Regel ist, die vorbereitet. Die kann man dann letztendlich auch mit seinem Wissen aus den Datenbanken, die es da überall gibt, kann man sich das zusammenstellen und vielleicht noch aus der Erinnerung heraus spielen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist jeder für sich allein gelassen und muss dann immer die richtige Entscheidung treffen, um letztendlich die Partie zu gewinnen.
Was passiert mit Ihrem Gegner? Gucken Sie sich denn an? Versuchen Sie zu erahnen, was der gerade fühlt, wo eine Schwachstelle sein könnte? Also spielt Körpersprache da auch eine Rolle?
Ja, sehr, sehr sogar. Aha. Also da habe ich, also ich glaube, ich kann sehr gut beobachten und das beobachten, wenn dann Schwäche gezeigt wird, vielleicht auch unbewusste Reaktionen. Das spielt schon sehr mit. Schach ist ja ein Kopfspiel, wo dann auch viel passiert, ohne dass man das selbst beeinflusst, wo man selber nervösere Reaktionen zeigt. Ne? Das passiert einfach, das kann man gar nicht, gerade in den Stresssituationen, wenn die Zeit knapp wird, und da den Gegner ein Stück weit lesen zu können, geht's dem jetzt gut oder fühlt er sich vielleicht unwohl, das hilft sehr, ne? Weil dann kann man, geht ja auch mit Selbstbewusstsein her, dann vielleicht fällt einem die ein oder andere Entscheidung dann leichter.
Und dieses Menschenlesen ist ja wahrscheinlich nicht nur am Schachbrett dann für Sie einfach, oder? Oder einfacher?
Na, es hilft halt sehr, ne? Wenn man Menschen besser versteht letztendlich, das hilft auch im Alltag sehr, ne? Ich glaube, jetzt zu durchschauen jeden Menschen, das ist nicht möglich, aber wenn man sich besser dann in andere auch reinversetzen kann, vielleicht erkennt, wenn da irgendwie ein Unwohlsein ist, das hilft schon sehr, dann kann man da auch nochmal nachfragen, unterstützen. Mir hilft das letztendlich sehr im Alltag auch.
Was ich immer wieder total erstaunlich finde, wenn ich mit Menschen spreche, die eine Sportart beruflich oder auf einem hohen Niveau gemacht haben über eine lange Zeit. Man muss dafür wahnsinnig viel opfern, ne? Wenn sie sagen, sie haben stundenlang trainiert und sind zu Wettkämpfen gefahren. Glauben Sie, dass die Mühe das wert war in der Nachbetrachtung oder wären Sie lieber vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle wild eskaliert, hätten tolle Partys geschmissen, ich weiß es nicht, wie auch immer.
Im Nachhinein würde ich das nicht eintauschen wollen. Mhm. Dem Schach habe ich auch viele Freundschaften zu verdanken, viele Leute kennengelernt, ich durfte viel rumreisen, viele Turniere gespielt und das würde ich jetzt nicht eintauschen wollen. Man weiß nicht, was einem alles entgangen ist, ne? Das ist ja so eine Opportunitätsfrage. Mhm. Das ist schwer zu beantworten, aber ich habe so viel erlebt durch das Schach. Ich habe so viele Möglichkeiten bekommen oder die berühmten Türen haben sich dadurch geöffnet. Mhm. Von daher, das würde ich nicht eintauschen wollen. Wir haben letztendlich dann mit der Entscheidung, nach Bielefeld zu gehen, ist jetzt auch mein Training ein Stück weit zurückgefahren. Jetzt lebt man noch so ein bisschen vom Talent ein Stück weit, bereitet sich dann nur noch auf die Bundesliga-Wochenenden vor. Aber jetzt so diesen Trainingsumfang, wie das Profis betreiben, das ist heute nicht mehr möglich. Und solange, wie man noch mithalten kann, bin ich froh, dabei zu sein, genieße jede Partie, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich ist wie damals.
Ja. Und ohne Schach wären Sie letztlich nicht in Bielefeld gelandet.
Das kann man ganz klar so sagen. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht bei UKA gelandet.
Genau.
Nicht in Bielefeld, würde heute nicht hier sitzen.
Schade wäre das.
Ja, wäre sehr schade.
Spielt Ihre Frau auch Schach?
Nein, meine Frau spielt kein Schach, wo ich auch ganz froh drüber bin.
Ja.
Also, Schach ist eine eigene Blase und ich bin ganz froh, wenn man jetzt zu Hause vielleicht nicht die beruflichen Gemeinsamkeiten hat oder auch jetzt das Hobby vielleicht, dass man jetzt nur noch über Schach redet. Das ist sehr angenehm. Genau.
Heißt, Schach spielt in Ihrem beruflichen Alltag mit den Kolleginnen und Kollegen auch nicht so eine Rolle, dass Sie dann sich da irgendwie mal treffen oder so?
Also im beruflichen Alltag nicht. UK ist ja noch Sponsor der Schachnationalmannschaft, sponsert oder unterstützt letztendlich die Bundesligamannschaft, tut auch ganz viel rings um den Schachsport, also investiert da auch viel an Sponsoringgeldern. Da gibt es dann schon Schnittmengen, aber jetzt im beruflichen Alltag spielt das keine Rolle.
Ja, okay. Also Sie machen ganz normal Ihre Weihnachtsfeiern, es müssen nicht alle Schach spielen dann.
Ja, es gab, glaube ich, mal den Vorschlag, das als Event mitzumachen. Aber ich glaube, der Schach ist auch so ein Sport, wo es, glaube ich, wichtig ist, dass man so ein ähnliches Level hat, damit beide Seiten Spaß haben. Und ich glaube, jetzt von den Kollegen, da sind, glaube ich, einige Schachinteressierte dabei. Ja. Aber um dann vielleicht das Leistungslevel zu haben, da ist jetzt nicht ganz so ausgeglichen.
Können Sie gut verlieren?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich musste auch verlieren lernen, ein Stück weit. Ich finde, Verlieren ist sehr, sehr wichtig. Haben wir auch in der Entwicklung des Sports aktuell, ist das ja eine interessante Fragestellung, wo ja der Wettkampf immer mehr abgeschafft wird. Ich glaube jetzt, klingt vielleicht auch komisch, aber Niederlagen formen ja ein Stück weit auch den Charakter. Mhm. Also ich habe sehr viel dazu lernen müssen. Ich konnte lange nicht verlieren. Jetzt heute würde ich sagen, ich kann mich besser damit arrangieren, auch wenn ich jetzt für mich sage, ich habe das Maximum rausgeholt. Ne? Ich habe dann vielleicht einfach einen besseren Gegner oder vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dann bin ich schneller im Reinen dann mit mir. Aber verlieren, also tut schon weh.
Ja, ne?
Also muss auch so sein, glaube ich.
Ja, auch ich finde das aber auch ganz schön, dass Sie das mal so sagen, weil ich kann auch wahnsinnig schlecht verlieren. Ja. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute sagen, ach, mir macht das gar nichts. Ja. Denke ich immer, ja. Ihr seid alle toll.
Ich glaube, im Schach komme ich besser damit klar, als wenn man jetzt im privaten Gesellschaftsspiele spielt. Ja. Da wird es dann auch mal emotional, aber das macht es ja am Ende auch aus, wenn man da jetzt keine Leidenschaft einbringt und jeder mal gewinnen muss. Das wäre jetzt nicht ganz so mein Wesen.
Ich habe gerade letztens gegen meinen Partner sensationell im Backgammon gewonnen, mehrfach. Ich sag's Ihnen ganz offen, das war ein sehr schönes Gefühl.
Ja, muss man dann auch immer auskosten. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Das sind ja dann die Siege, die muss man auch gebührend feiern. Deswegen betreibt man es ja letztendlich.
Ja.
Sowohl im beruflichen als auch im privaten.
Ja. Die Endorphine nimmt man gerne mit.
Ja, genau.
Herr Hoffmann, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie hier waren. Und alles Gute für die nächsten 8 Jahre in Bielefeld. Ja,
vielen lieben Dank. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Sehr gerne.
Bielefelder.
der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.